Ja, das Motto unseres Retreats lautet die Sinfonie des Lebens. The motto of our retreat is the Symphony of Life. Und dann stellt sich die Frage, was ist Leben? Then the question arises, what is life? Leben ist das, was nicht aufhören kann und niemals beginnt. Life is what can never end and never begins. Und die Sinfonie dieses Lebens ist für uns nicht zu entschlüsseln. The symphony of this life is not to be deciphered. Wir können sie nicht lesen. We cannot read it. Aber sie hat einen Effekt auf uns. But it has an effect on us. Dieses, was wir normalerweise Leben nennen, what we usually normally call life, ist mehr am Leben sein. Is more to be alive. Und das beginnt und endet zumindest für uns. And this begins and ends, at least for us. Für uns hat eine Sinfonie einen Ton. For us, a symphony has a note, a tone, a sound. Weil alles einen Klang hat im Universum. Because everything has a sound in the universe. Also auch wir sind ein Klang im Universum. Also us, we are a sound in the universe. Und wir sind Teil eines gigantischen Orchesters. We are part of a gigantic orchestra. Die ganze Existenz, whole existence, ist dieses Orchester, ist dieses Orchester. Und du musst für dich deinen eigenen Sound herausfinden, einen eigenen Klang. And you yourself have to find your own sound in this. Das Leben selbst hat immer denselben Klang. Life itself has always the same sound. Und er wird nie langweilig. And it's never boring. Niemals, jemals, never, ever boring. Langweilig. Dieses Universum wird uns schnell langweilig. But this universe is getting boring for us quickly. Weil es diesen Klang nicht hat, der wir sind. Because it doesn't have the sound that we are. Also strebt jedes Lebewesen nach diesem Klang, der nicht langweilig ist. So every living being goes for this sound that is not boring. Warum ist dieser Klang nicht langweilig? Why is it that this sound isn't boring? Weil er uns unsere wahre Natur vor Augen führt. Because it presents us our true nature. Genauso wie im Leben selbst gibt es auch in dem Lebendigsein keinen Dirigenten dieses Orchesters. As in true life and as in being alive, there is no director. Nobody is directing the orchestra. Das ist, was uns von einem Orchester unterscheidet. That is what makes the difference to an orchestra. Und hier braucht es einen anderen Dirigenten in diesem Leben. In this life it needs a different director. It needs a master. Und es braucht einen Meister. Ein Meister ist ein Dirigent, der jeden zu seinem richtigen Ton verhilft. A master is a director which helps each one to find its true sound. Den wahren Sound, den harmonischen Sound. The truth sound, the harmonic sound. Aber es braucht zwei dafür, but it needs two for it. Einer, der es möglich macht, dass dieser Ton klingt. Needs two. It needs one that makes it possible that this sound has a sound or sounds. Und ein Meister dirigiert nicht, sondern er macht nur sichtbar. A master doesn't direct, but it makes visible. Macht den Klang sichtbar, der schon existiert. It makes the sound visible that is already existing. Aber nur wenn die Öffnung da ist, but only when the opening is there. Niemand kann dich öffnen. Nobody can open you. Wenn es nicht bei dir dran ist, when it's not your turn. Und ein Retreat ist dafür da, den gemeinsamen Klang zu finden. A treat is for finding the common sound. Also lasst uns spielen. So let's play. Willkommen. zum Satsang. Welcome to Satsang. Alles entfaltet sich von alleine. Everything unfolds on its own. Und wir sind nur die Zuschauer. We are just the spectators. Und wenn du die Position einnehmen kannst, ist alles gut. And you can be in this position, everything is fine. Das ist deine wahre Position. That's your true position. Und dann kannst du dich an dir selbst erfreuen. Then you can enjoy yourself on yourself.
Ist es denn tatsächlich ein Beobachten oder ist es ein Versuch, über Worte auszudrücken, wie es ist? Weil ich habe die Vorstellung, wenn ich beobachte oder beobachtet wird oder würde, dann ist immer noch oder wieder ein Hier und Dort. Und letztlich ist ja das Wachsein, so wie ich glaube, es zu verstehen, wenn Beobachter, das Beobachtete, also das Objekt und das Wissen über das beobachtete Objekt eins sind.
Ja, ich spreche davon natürlich, dass man aus dem Fokus des Gewahrseins sieht, was ist. Und das Gewahrsein erkennt keine Möglichkeit, sich von sich selbst zu lösen, also sich aus seiner Position zu lösen und irgendwo anders anzudocken. Das heißt also, es ist ein Sehen, was diese Komponenten nicht kennt.
Mhm.
Es kennt nicht das, was fremd ist von sich selbst, es kennt nicht sich als etwas, was in einer Distanz ist von etwas und muss auch nicht die Distanz überbrücken, weil sie ja schon überbrückt ist. Also das heißt, das Gewahren ist im Prinzip in dem Moment, wo man sich dessen gewahr ist, praktisch präsent als praktisch den Raum füllend.
Also kann ich es vielleicht verstehen als ein Beobachten in sich selbst, als ein Beobachten von der Gardine.
Genau.
Mhm.
Genau. Aber die kann auch beobachtet werden und trotzdem verliert man nicht die Position des Betrachtens.
Mhm.
Das heißt, man verliert sich nicht an Fokuspunkt oder an dem Punkt, wo die Achtsamkeit hingeht.
Sondern ist überall gleichzeitig.
Genau. Ja. Das sich nicht verlieren können, kommt daher, weil das Gewahrsein nichts will. Es kann nichts wollen. Es kann nur registrieren. Also verloren gehen kann nur ein sogenannter Jemand. Und wenn reines Gewahrsein ist, ist kein Jemand da, der etwas wollen könnte. Trotzdem ist das Gewahrsein immer zu 100% da. Und wenn es noch möglich ist, dass eine Beobachterposition oder eine Wahrnehmung funktioniert, die etwas will, dann ist es so, dass aus der Position dann etwas ist, was gesehen wird und aus einer Position gesehen wird. Und die Strecke dazwischen.
Und das Wollen bezieht sich, das Wollen, was du jetzt genannt hast, ist exklusive der Prägung, die ich mitgebracht habe. Diese Welt.
Na, die Wirkung der Prägung, die sich darin äußert, dass jemand da zu sein scheint, der etwas braucht. Also der etwas will. Das, eine solche Identität ist der Wille, etwas zu haben. Etwas zu begehren.
Okay, und das andere, was jetzt nicht das ist, ist ja dann eben kein Wille, sondern ist eben einfach die Handlung, die geschieht.
Ist Energie, die sich als Handlung ausdrückt.
Mhm.
Ja.
Ja,
ich
habe kurz gelacht, weil ich relativ schnell jetzt gerade im Denken wieder an den Punkt war, also in einer Sekunde, im Versuch, mir es vorzustellen, dass da etwas ist, was sich in sich beobachtet und da ist hier oben einfach Schluss und deswegen habe ich gelacht, innerlich.
Es ist immer gut, wenn der Verstand nicht zu irgendeinem Schluss kommen kann.
Hm.
Und dann passiert das Aufgeben von dem Versuch, zu einem Schluss zu kommen, der Fall ist. Man hat immer gesehen werden kann, hier geht es nicht weiter, ist erstmal ein Stopp. Anhalten. Und im besten Fall nicht wieder losfahren. Also da bleiben, wo der Verstand nichts ernten kann. gibt es viele Baustellen, bei denen das möglich ist, denn der Verstand weiß sehr wenig, herzlich wenig über die wahre Identität.
Das ist mein Eindruck, ja.
So, und ihn immer wieder dahin zum Grasen zu bringen, bedeutet, dass er sich daran so satt frisst, dass er nichts anderes mehr kann, als aufgeben.
Was er dann gerne auch mal mit starken Emotionen verbunden sein kann. Also Energie, die in so einem Aufgeben sich erlöst unter Umständen, oder? Also wenn ich mir so ein...
Wenn Aufgeben ist, ist keine Energie mehr dafür da, um irgendwas auszudrücken, außer nichts.
Man hat jetzt so ein Aufgeben-Bild im Kopf von, keine Ahnung, 30 Jahre lang was probiert auf die Reihe zu kriegen und dann irgendwann sagt mein System gleich, oh, jetzt habe ich die Schnauze voll und brech zusammen und okay, jetzt ist Schluss. So. Und da hatte ich halt irgendwie schon jetzt schon irgendwie so
ein paar Emotionen.
Das ist nicht aufgeben. Das
heißt sich so
nicht aufgeben wollen.
Wie bitte?
Hieße dann nicht aufgeben wollen, oder?
Ja, da ist noch zu viel Energie da, die noch was will. Indem sie eben enttäuscht ist darüber, dass es nicht zum Resultat gekommen ist, wird das Resultat immer noch angestrebt.
Also gibt es denn dann einen Prozess des Aufgebens? Nein. Oder ist aufgegeben aufgegeben? Da ist einfach nichts mehr.
Das kann niemand aufgeben. Das wäre ja wieder doppelt aufgeben, was man doppelt nicht kann. Also wenn man es einfach nicht kann, kann man es doppelt auch nicht. Da ist niemand da, der aufgibt. Das ist die Idee, aufgeben zu sollen, weil gesagt wird, wenn Freiheit ist, dann ist alles andere, was nicht Freiheit ist, aufgegeben. Aber also, solange noch jemand da ist, gibt niemand auf.
Also ist Aufgabe irgendwann einfach passiert, genauso wie akzeptiert.
Deswegen können wir es nicht als Aufgabe bezeichnen. Deswegen geschieht Aufgabe nie. Sondern es fällt etwas weg. Woran derjenige, der denkt, dass er aufgibt und aufgeben kann oder das sollte, festhält, woran er sich klammert. Wenn das noch nicht wegfällt, ist der, der daran klammert, auch mit weggefallen. Daher lässt man gerne nichts wegfallen.
Und das Akzeptanz
hängt zu sehr dran. Und akzeptieren geht auch nicht.
Ist im Grunde genommen auch ein Wegfallen von etwas, was ich vorher wollte oder glaubte zu wollen oder nicht zu wollen.
Beispielsweise.
Was übrig bleibt, ist dann Akzeptanz. Genau so.
Ja. Dasselbe mit Hingabe. Hingabe steht ja für das als Oberbegriff. Hingabe gibt es auch nicht. Wird gelehrt, ja. Aber man wird eher gelehrt, als dass Hingabe passiert.
Das ist ein ganzer Yoga-Weg, Bhakti-Yoga.
Ja. Hingabe ist das Resultat von Anstrengung. Und die dann Glauben hinter sich zu lassen, indem man sagt, ich höre jetzt mit jeder Anstrengung auf. Und das ist so viel Anstrengung, mit etwas aufzuhören, woran man nicht so, noch so hängt und gleichzeitig sich nicht aufgeben kann. Weil man ja als persönliche Identität, solange sie existiert, an sich festhält. Das ist ja das Dilemma. So eine persönliche Identität glaubt, sie will frei sein. Und wenn es dann darum geht, dann sagt sie, Moment mal, ich muss erst mal meinen Anwalt konsultieren.
Der dann sagt, Hingabe ist gefährlich.
Das ist gefährlich, weil das bedeutet, dass neben dem, was wegfallen soll, du auch mit wegfällst. Und da ist ein klares No. Also müssen wir jetzt sagen, wenn dann Freiheit trotzdem passiert, geschieht sie gegen unseren Willen. Könnten wir daraus schließen, es wäre sogar wahr.
Konsequent.
Ja.
Dann kämen wir doch wieder dahin zurück, dass man Freiheit nicht wollen kann.
Genau.
Das ist also einfach nur ein Verlust, der geschieht, an dem kein Anteil an Persönlichkeit sich darauf zubewegen kann?
Doch, darauf zubewegen schon. Aber nur
aber nicht diesen Moment machen kann.
Ein vorsichtiger Schritt mit Rücksicherung. Also den Schritt kann niemand machen, natürlich nicht. Wer keinen Schritt machen kann, kann den auch nicht machen. Wir sind nicht der Schrittmacher.
Da ja da niemand ist, wie du immer so schön sagst, dann ist das doch alles Illusion, was hier geschieht.
Ohne Frage.
Warum fühlt sich das dann manchmal so ernst an?
Weil das dazugehört zu dieser Illusion, dass man sie ernst nehmen muss.
Dann ist da auch dieser Moment, wo es ernst zu sein scheint, auch bloß im Spiel der Existenz?
Es spielt in der Täuschung und nicht der Existenz. Die Existenz spielt ja nicht. Es sei denn, du verstehst das hier, das Bewusstsein, das all das hier spielt als die Existenz. Aber wenn du mit Existenz das Leben selbst meinst, dann nicht. Die spielt diese Existenz oder das Leben selbst spielt nichts. Also es spielt nicht nur nichts, sondern spielt nichts. Es kann ja auch nichts wollen. Das ist ja doch der Hinweis
auf das meine ich ja dann
unsere wahre nicht, Identität.
Dass da irgendwas gewollt ist, sondern dass das einfach ein Spiel ist, einfach Ausdruck, der geschieht.
Es geschieht einfach. Ein spontanes Ereignis.
Ja.
Ja. Diese ganze Existenz ist ein spontanes Ereignis. Nicht geplant.
Und wie kommt dann diese Illusion zustande, an der sich irgendwas festhält, was gar nicht da ist?
Das ist in uns so angelegt, dass bestimmte Reaktionen dieses Systems des Menschseins und auch des Tierseins und Pflanzenseins zur Folge hat, dass mit der Zeit eine Identifikation mit dieser Form geschieht.
Die ja aber eigentlich gar nicht möglich ist, weil sie ja eine Illusion ist.
In der Illusion ist alles möglich. Aber wir können natürlich darüber staunen, dass aus einer unpersönlichen Existenz, ja, nennen wir es jetzt mal so, oder Erscheinung, die Idee auftauchen kann, dass es etwas Persönliches gibt, was dann persönlich genommen wird, sodass dann alles andere Unpersönliche sehr persönlich genommen wird.
Mhm.
Das ist das Wunder. Es ist aber so. Es ist nicht erklärlich, wie das passieren kann, aber es passiert.
Aber auch das ist doch dann wiederum nur dieses Unbeschreibliche, was sich einfach gerade so ausdrückt.
Ja, du sagst mit anderen Worten dasselbe, was ich eben gerade auch sagte. Ja. So, und wenn du es jetzt auf dich in Anführungsstrichen anwendest, hast du jetzt eben in dem Austausch hier nichts gesagt. Es wurde gesagt, durch diese Form hindurch, die da sitzen. Mhm. So, wenn das voll gesehen wird, ist Freiheit. Da ist niemand da, durch den sich scheinbar alles ausdrückt, was scheinbar aus dem heraus geschieht. Niemand da. Anwesenheit ist, Gewahrsein ist. Gewahrsein davon, dass da jemand ist, der noch denken kann, er ist ein jemand, obwohl er selber sogar schon weiß, in vielen Momenten, was ein jemand ist. Und es noch nicht mal niemanden gibt. Eine Vielzahl von nicht vorhandenen ist immer noch eine Null.
Gibt es denn, also das hört sich so an, als wenn es dann irgendwie doch keinen Unterschied gäbe zwischen, ob sich die Idee einer Person ausdrückt oder reines Gewahrsein. Weil wenn jeder Ausdruck letztlich eher aus derselben Quelle kommt, dann gibt es ja da eigentlich keinen Unterschied. Also ich habe mich gerade gefragt, was ist ein Indikator für mich, ob ich jetzt gewahr bin und die Blume anschaue oder mit dir rede, oder ob ich das mache in dem Bewusstsein oder mit der Idee, ich bin Ulf, eine Person auf diesen Körper begrenzt. Kommt der beides letztlich aus der Quelle und oder könnte, ja, was?
Gäbe es keinen Unterschied, könnten wir aus deiner Position, von der du ja wohl sagst, da ist noch nicht Freiheit, weil du fragst ja noch,
ja.
Dann ja doch sofort eigentlich sagen, oder sagen, trotzdem sagen aus deiner Erfahrung, okay, da ist jetzt das Unwohlsein darüber, dass es so ist, wie es jetzt ist, und ich strebe jetzt nach dem, dass das Unwohlsein aufhört. Das würde ja dann nicht passieren. Also die Antwort gibst du dir ja selbst durch das, was du fragst.
Nee, ich hab
dann grad machst du in dir Unterschiede von dem, wie du dich jetzt siehst und wie du dich gerne sehen wolltest oder würdest.
Und ja, aber letztlich
alles kommt aus dem Bewusstsein, aber nicht aus einer Quelle im Sinne von dem, was Leben selbst ist, also unsere wahre Identität. Daraus kommt nichts, was sich hier als Form präsentiert.
Aber letztlich sind doch beide geschilderten Varianten Ausdruck
von Bewusstsein.
Ein und der gleichen Sache.
Sind Ausdruck von Bewusstsein. Dennoch gibt es unterschiedliche Empfindungen.
Ja.
Das ständig, in dir ja auch, die ganze Zeit.
Achso, ich dachte, du meinst jetzt zwischen dir und mir zum Beispiel. Also zwischen wach und unwach gibt es unterschiedliche Empfindungen.
Nein, das meinte ich jetzt in dem Fall
nicht. Okay.
Aber in dir selbst. Und die müssten ja dann alle gleich, also wenn alles gleich wäre, müsste auch da für dich das alles als gleich erscheinen. Dann würdest du mich anschauen und mich als dich sehen. Können zumindest.
Na, ich habe mich gerade gefragt, wahrscheinlich habe ich mich nicht klar ausgedrückt, was ist ein Unterscheidungskriterium, also wenn alles Ausdruck des Lebens ist, egal ob wach oder nicht wach, mich so die Blume anschaue oder so die Blume angeschaut wird, könnte ein Unterscheidungskriterium für mich sein, ob sich das Leben einfach oder weniger einfach anfühlt?
Nein, dass Unzufriedenheit wegfällt und Zufriedenheit auftaucht, wenn wir es so grob bezeichnen wollen.
Daraus eine Folge wäre, dass das eine sich einfacher anfühlt als das andere.
Ja, wir wären nicht im Satz sagen, wenn es diesen Unterschied nicht gäbe, dass es für dich nicht so sein könnte, dass du sagst, das ist jetzt hier schwer zu ertragen, dann wärst du damit zufrieden, wenn alles gleich wäre.
Also fühlt sich für dich einfacher an
als
für mich.
Unzufrieden prinzipiell, je nachdem, was dann das grundlegende Prinzip wäre.
Also erfährst du in der Konsequenz das Leben gerade einfacher als ich?
In jedem Fall. Ja. Mhm. Sonst hätten wir alle im gleichen Bewusstseinsstand. Wenn der von Freiheit, von der falschen Idee wäre, wäre das ja perfekt. Aber es ist auch so perfekt. Nur wenn man bestimmte Ideen hat, dann ist natürlich Freiheit, wenn man die von Freiheit hätte, perfekt.
Also ich verstehe es schon so, dass es schon das Gleiche ist, nur bei mir liegt ein Filter drüber, der bei dir nicht mehr drüber liegt.
Ja, natürlich.
Und der Filter nimmt letztlich Verbindung in die Vergangenheit.
Die Idee, dass es eine Vergangenheit für jemanden gibt, der sich dadurch definieren muss und aus dem heraus dann sogar noch eine Zukunft erwächst. Das heißt, nicht anwesend. Man ist dann nicht anwesend. Eine persönliche Identität ist nicht anwesend. Also ist immer ein Konstrukt aus der Vergangenheit und der Orientierung zur Zukunft hin. Wo bleibt da die Gegenwart? Wo bleibt da das, was gerade ist?
Ja, yeah, that's the game.
Ist komplett nicht vorhanden.
Aber die Vergangenheit sind doch eigentlich bloß Gedanken. Ich kann doch nur jetzt hier sein.
Ja, natürlich. Aber wenn du das wirklich durchschaut hättest, müsstest du nicht mehr hier sitzen.
Na gut, der einzigste Haken an der Angelegenheit ist, dass ich diese Gedanken ab und zu ernst nehme.
Und dass die Energie, das ist schon genug, schon mehr als genug. Und dass die Energie dich zu bestimmten Handlungen drängt, natürlich. Also es ist mehr, du bist ein gesamtes
Konstrukt. Ja, aber würdest du nicht sagen, dass du zu all deinen Handlungen... dass du da gar nicht Entscheidungen treffen kannst? Also du bist doch genauso zu den Handlungen gedrängt, nicht in dem Sinne, wie ich es vielleicht für mich sehen würde, wenn ich durch die Gedanken irgendwelche Handlungen herausfordere, aber letztendlich ist es doch... also ich kann immer wieder nur feststellen, ich bin hier und jetzt und Gedanken wollen mich da rausreißen.
Naja, wenn du dir sagst, ich bin hier und jetzt, bist du schon nicht mehr im Hier und Jetzt.
Wenn ich mir sagen muss.
Ja.
Ja, das ist klar. Ja. Das ist klar. Aber es holt mich letztendlich zurück. Also aus dieser Illusion zurück, dass ich irgendwie diesen Gedanken nachwenden bräuchte.
Das kann sein. Das kann sein. Trotzdem ist dann nach wie vor noch die Überzeugung, dass du jemand bist und dieser jemand basiert auf den Erfahrungen aus der Vergangenheit. Du kannst dich noch so oft zurückholen, es ändert nichts daran. Du holst dich zu einer unkomplizierteren Verarbeitung von Vergangenheit zurück, die dich nicht auf irgendwas springen lässt, was du jetzt als hinderlich für dich bezeichnest. Aber du bist trotzdem nach wie vor davon überzeugt, dass du das bist, was damit jetzt zurechtkommt oder das dich zurückgeholt hat.
Ja,
und damit ist das Konstrukt der Vergangenheit.
Solange es noch nötig ist,
schon
ist
wieder präsent. Nicht,
ja.
Natürlich ist das ist ja das Verrückte oder das Normale, dass alles hier stattfindet. In diesem sogenannten Nicht-Moment. Ich sage ja immer schon Nicht-Moment, weil Momente schon wieder was anderes nahelegen, dem man dann wieder hinterher spüren muss. Aber das, was stattfindet, wird nicht als das gesehen, als was es stattfindet, sondern es überlagert mit, wie du ja angedeutet hast, mit allen möglichen Ideen, die mit einem selbst zu tun haben. Und damit ist das Bild, was man von dem hat, was hier stattfindet, immer ein Bezug zu irgendwas anderem. Man setzt sich immer in Bezug. Und der Bezug, der beginnt aus der Vergangenheit, denn von der Zukunft aus kann man sich nicht kennen. Da haben wir nur die Vergangenheit, die eine bestimmte Zukunft anstrebt, um das erreichen zu können, was die Person meint zu wollen. Und ja, du hast recht, natürlich, ich kann genauso nichts wollen, ich muss wollen.
Du hast gar kein, da existiert gar kein Wollen, weil es ist nur geschehen.
Das ist ein Wollen, das ist ein totales Wollen, aber nicht meins.
Oder so, ja.
Wenn sich was ausdrückt, ist es immer ein Wollen.
Ja.
Aber hier ist kein Kampf dagegen.
Und Demenz ist insofern kein Parallelweg oder Lösung dafür, weil da lediglich der kognitive Teil wegfällt und der energetische, emotionale Vergangenheit, die energetische und emotionale Vergangenheit bestehen bleibt. während die intellektuellen Erinnerungen ja wegfallen. Aber damit bin ich ja nicht abgelöst von der Vergangenheit und frei davon, weil emotional noch verbunden bin, wahrscheinlich.
Hast du daran gedacht, den Ausweg zu suchen?
Natürlich. Schon bevor ich hergekommen bin. Nein, aber mein Großvater hatte so eine Züge und da ist schon manchmal interessant, also hart und gleichzeitig auch total spannend, wenn man seinem Großvater das dritte Mal erzählt, dass seine Frau gestorben ist und er das immer wieder neu erlebt, ist einerseits nicht geil und andererseits total faszinierend zu sehen, wow, das Problem war eben nicht da, als er es wieder vergessen hatte.
Ja.
Da steckt ja sehr viel drin.
Ja, aber in dem Vergessen zu verweilen, das ist nicht viel anders als die meisten Menschen, die angeblich nicht dement sind, leben. Sie sind ständig dabei, alles zu verdrängen, was geht. Hm. Weil zu viel einfach nicht aushaltbar ist, nicht zu ertragen ist.
Ja, weil wir grundsätzlich vergessen haben, wer wir sind.
Na, wir haben es nicht vergessen, wir haben es nicht gewusst. Wenn du es bist und kannst es vergessen, dann lohnt es sich nicht, das zu sein oder es anzustreben, wenn man es vergessen kann. Dann kannst du es nämlich danach auch wieder vergessen.
Ja,
wenn du nach dem Vergessen anfängst, das für dich wieder bewusst zu machen, um es dann wieder vergessen zu können, wer würde sich dafür dann die Mühe machen?
Ja.
Kein Mensch. Als eine Erkenntnis, die natürlich in uns ist, die Basis dafür ist ja gegeben, in jedem, weil das ist ja so, dass wir das sind, was wir sind. Aber es ist nötig, sich als das zu erkennen. Das ist das, was den Unterschied macht. Mhm. Das nennt man Verwirklichung. Also das, was wirklich ist, für sich verwirklichen, heißt im Grunde genommen nachvollziehen und bestätigen. Mhm. So verstehe ich das. Daher muss man sich nicht verrückt machen eigentlich. Im Grunde genommen müsste man sich gar nicht verrückt machen, weil es ja nur darum ging, zu schauen, so wer bin ich denn? Und sich dem wirklich zu öffnen zu können, vorbehaltlos dahin schauen zu können, das wäre es. Reicht schon aus. Aber wenn man nur eine Ahnung davon hat, dann weiß man, was es bedeutet, wenn man sich einfach nur dem öffnet, was man ist, weil das ist man ja schon. Und das hat eine, aus meiner Sicht, viel stärkere Wirkung, als viele das so meinen. Nach dem Motto, ich öffne mich ja und ich merke ja jetzt gar nichts. Naja, wie kann man von sich was merken, wo man ja doch das schon ist? Und man kann nur von etwas merken oder etwas spüren, wozu man eine gewisse Distanz hat. Das hat man zu sich ja nicht. Also man ist ja immer von vornherein, in dem Moment, wo die Zeugung beginnt, schon identisch oder immer schon identisch mit dem, was man ist. Da kommt keine neue Identität hinzu oder keine neue Qualität. Das ist immer schon. Das ist das Verrückte an dem, ich will ja gar nicht Spiel sagen. Wurde nicht gesagt.
Und es kann ja mit den Sinnen auch überhaupt nicht erfasst werden. Es gibt ja keinen Sinn, der das...
Was du bist, kannst du mit nichts erfassen.
Wenn es erfassbar wäre, wäre es ein Ding.
Sozusagen.
Ein bisschen ein Ding.
Genau. Aber erkannt kann es werden. Und erkennen heißt nicht, es zu wissen, sondern es heißt, es zu sein. Das ist ganz wichtig, diese Unterscheidung.
Ja, aber nicht in dem herkömmlichen Sinne, wie man halt einen Gegenstand erkennt.
Nein, natürlich nicht. Trotzdem ist es aus Sicht der Person immer wieder so, dass in der Öffnung oder Bestätigung von sich selbst es aus der Position zu glauben, dass man davon getrennt ist oder dass man das erreichen muss, es meistens auch so benutzt werden muss, als würde man sich etwas öffnen, was noch nicht ist. So sieht es aus. So, und man kann auch denken, dass, oder das Wissen, dass das verrückt ist, überhaupt irgendwelche Öffnungen oder Orientierungen hin zu dem, was man ist, zu praktizieren. Aber solange die Aufmerksamkeit in eine Richtung geht, zwar die ganze Zeit, die alles andere bedient als die wahre Identität, ist es notwendig. Um dann irgendwann dahin zu kommen, dass man sieht, das ist alles nicht notwendig, ja, weil da bin ich schon. Aber das geht erst dann in vollem Umfang, wenn sich ein bestimmter Grad an Freiheit von den Tendenzen ergeben hat.
Das ist das, was auch manche Bücher so beschreiben und was eigentlich für die falsche Persönlichkeit, die also ja eigentlich nicht existiert, aber gar nicht hilfreich ist, dass es keinen Weg geben würde. Aber für die Persönlichkeit muss es einen Weg geben.
Es muss keinen Weg geben, es muss einen Hinweis geben, dass das eine vernünftige Öffnung in sich selbst als Bestätigung von sich selbst praktiziert wird. Das ist dann stimmig.
Ja gut, aber dann aus der Sicht des Erwachten wäre das ja gar nicht nötig, weil es ja sowieso immer das ist. Also das ist ja eigentlich nur
eigentlich gerade davor erklärt, warum es nicht so geht. Dass man eigentlich von vornherein nicht einfach, wenn, solange man glaubt, dass man jemand ist, das einfach unterlassen kann, jemand zu sein.
Nee, das ist mir, das sage ich ja, das sage ich ja gerade. Das ist für denjenigen, der es noch nicht erkannt hat, dass sehr wohl wichtig ist, dass da ein Schritt ist, der passieren muss.
Ja, eine Orientierung muss geschehen.
Obwohl das eigentlich unsere wahre Natur ist und es keinen Weg gibt und sonst irgendwas, aber für mich selber nützt das alles gar nicht, das so auf die Art und Weise, weil für mich ist ganz klar, ich muss da hinschauen. Und sonst passiert da auch nichts.
Ja, aber du kannst natürlich trotzdem, auch wenn du sagst, du musst da hinschauen, kannst du trotzdem wissen, okay, da gibt es keine Notwendigkeit, irgendwo hinzugehen, sondern die Orientierung heißt, auch wenn ich da hinschaue, dass ich mir bestätige, was ist. Mhm. Und das hilft daher, das zu wissen,
ja,
dass es eigentlich keinen Weg gibt. Und das sagst du ja auch, dass es besser wäre, es würde da nicht drinstehen. Aber nicht jeder ist an dem Punkt, dass er das schon so sehen und verstehen kann. Und für viele ist das einfach aus ihrer Sicht so, dass sie eben immer als Subjekt hier sind und die Objekte oder das Erstrebenswerte nicht bei ihnen. Das ist oft nicht nachvollziehbar, dass es identisch sein kann, dass man nach etwas schauen muss und sich dahin orientieren muss, was ja schon exakt identisch ist, sogar mit der Form oder dem Volumen der Form und darüber hinaus. Aber so ist es. Jeder muss schauen, dass er von der Warte aus, von der Position aus, wo er sich gerade befindet, schaut, was möglich ist.
Kann man das auch durch zu viel Beschäftigung damit verhindern?
Das ist durchaus möglich, ja. Aber du merkst es dann, dass du, also je mehr du wirklich bei dir sein kannst, darum geht es da eigentlich. Indem du dich nicht irgendwo hin orientierst, was dir mehr verspricht, als bei dir zu sein.
Also ich kann gerade feststellen, dass ich Bücher, die dieses Thema halt behandeln, verschlingen kann.
Es geht immer darum, dann zu schauen, wie geht's dir eigentlich mit dem, also mit der Praxis, wie geht's dir mit dem Lesen? Ist es etwas, was dich aus der Balance bringt, im Sinne von, du wirst unruhig und du zappelst und willst alles Mögliche, aufgrund dessen bist nicht bei dir. Wenn das dazu führt, dass du merkst, dass dein System in Balance kommt damit und du davon genährt bist und klarer und so weiter, dann mach weiter. Und selbst wenn du wüsstest, es würde vielleicht sogar zu deinem Nachteil sein Und es würde dich treiben, was willst du machen? Es würde dann eben so laufen, was du tust und das dir möglicherweise nicht gut tut, zumindest zeitweise. Aber die Beschäftigung mit der Wahrheit ist immer hilfreich. Mhm. Und man muss schauen, was man sich einverleibt, also auch das, was man liest, wenn das sich zu sehr widerspricht, dann kommt man leicht durcheinander. Das ist dann die Schwierigkeit, dass man da eine gewisse Sicherheit braucht, dass man weiß, was es wirklich war. Und ja, dann kann man das, was man liest, von dem unterscheiden, was man weiß, was wahr ist.
Also ich merke, das passt genau. Ich merke, wenn es mich einfach ruhiger werden lässt, dann ist es passend. Also das ist für mich ein ziemlich deutliches Zeichen einfach. Also es ist genauso wie, wenn ich hierher komme, dann, es sei denn, es kommen gerade Themen hoch, dann spüre ich ja auch, dass ich hier einen gewissen Frieden vorfinde. Und das ist ja was sehr Hilfreiches für mich.
Durchaus.
Wenn ich das nicht hätte, dann würde es mich vielleicht gar nicht so hierher ziehen.
Ja klar. Wenn es dir kein, aus deiner Sicht keinen Vorteil bringen würde, wärst du nicht hier.
Ja.
Der Vorteil für dich ist dann der Nachteil für die persönliche Identität. Da sind wir in dieser Polarität. Also je mehr das etwas verspricht, was wir wirklich sind, umso weniger stark kann sich das System dagegen wehren. Denn es will ja sich bewahren. Deswegen schauen wir im Satsang immer wirklich genau darauf, dass wir es hinbekommen, dass man zu seinem Nachteil hier ist. Gelingt nicht immer.
Wenn Begehren ist, ist auch darin immer ein etwas involviert, was objektivierbar, also was Sachen zu oder Zustände zu Objekten macht. Und ja. Diese Objekte sollen dazu dienen, dass ich ja, in so eine Art Einheit oder in Frieden komme. Und am Anfang klappt das immer und dann wird das letztendlich eine Enttäuschung, weil das nicht klappt. Ich kann mit diesem Objekt nicht verschmelzen. Das ist das, was ich suche. Die Verschmelzung mit dem Objekt, also in die Einheit wieder.
Und darin liegt der Fehler.
Ja.
Das zu versuchen. Worin liegt der da?
Hast du gerade schon gesagt, in dem Versuch, oder?
Nein. Das gehört dazu, aber worin liegt der Fehler, mit einem Objekt verschmelzen zu wollen? Oder das als den Vorteil zu sehen, den du dann, weil Enttäuschung ist, nicht hast.
Also mir fällt im Moment nur ein, dass es nicht gelingen kann. Aber das ist jetzt wahrscheinlich ein intellektuelles Verstehen. Nur.
Es geht also darum zu wissen, was es wirklich ist, was du willst. Du sagst ja, du willst damit verschmelzen, weil?
Ja, weil ich in die Einheit zurück will. Ja.
In die zurück zu wollen, aus der man nicht rausgefallen ist.
Ja. Ja.
Aber mit einem Objekt verschmelzen zu wollen, ist nicht das Resultat, weil dass es erreicht ist, also scheinbar ein Besitz ist, mit dem man ja nicht verschmelzen kann, weil man nicht mit einem Objekt, mit einem anderen Objekt kann man nicht niemals verschmelzen. Selbst beim Liebe machen nicht. Da ist ja die Idee auch da. Man kann immer nur mit sich selbst verschmelzen. Sorry, aber auch das ist so. Aber das Entscheidende ist, dass es bei dem sogenannten Verschmelzungswunsch nur darum geht, dass kein Wunsch da ist. Das ist die Erfüllung, um die es geht. Wenn kein Wunsch da ist, dann ist Freiheit, dann ist die Fülle so stark oder das Nichtvorhandensein von Wünschen, dass dann nur glücklich sein ist. Das ist der Punkt. Verschmelzen ist nicht das, was es dir bringt. So, man will, dass die Begierde aufhört, weil die Begierde dich durcheinander bringt und dich nach außen orientieren lässt.
Es ist das Gefühl, getrennt zu sein. Und das ist wahrscheinlich ein Gefühl, was sobald du aus dem Mutterleib raus bist, hast du das Gefühl, okay, vorher war es irgendwie besser. War nicht so viel Licht, aber aber es war irgendwie besser.
Und ob es war doch so eng. Ob das so viel besser war.
Das ist noch eine Idee, damit die Theorie bestehen bleibt, dass man sich danach getrennt fühlt. Das ist aber nicht der Fall. In dem Moment kommt das Prinzip der Trennung auf dich zu, wo du dich nach und nach beginnst, als die Form zu sehen. Mhm. In dem Moment beginnt das, dass du dich mit etwas identifizierst, was du nicht bist, und plötzlich dann die Idee hast, ich bin jemand, dem etwas fehlt oder der fehlerhaft ist, kann man auch sagen, weil Angst und minderwertige Folgen sind. So, das ist das Prinzip der Trennung, beziehungsweise Trennung hat man ja eigentlich gar nicht erfahren, weil man das, was man wirklich ist, ja für sich selbst nicht erfahren hat. Aber das, was fehlt, das hat man erfahren. Dann versucht man das mit allem Möglichen zu kaschieren und so weiter. Aber die Sehnsüchte bezüglich von Objekten, da muss man aufpassen, dass es nicht nur die Idee verschmelzen zu wollen, und dass dann Ruhe ist oder Harmonie eintritt, sondern das hat was damit zu tun, dass eine falsche Ich-Idee sich ständig mit irgendwas in Bezug bringen muss, weil sie sonst verzweifelt. Mhm. Sonst aufhört zu existieren. Das ist also ein Überlebenstrieb. Gekoppelt mit einem Versprechen, dass man sich aus der Situation des leidvollen Seins einer Persönlichkeit heraus pushen kann, wenn man Objekte anstrebt. Und gleichzeitig sich beweist,
dass mit den Verbindungen zu verbinden versucht, ja.
Gleichzeitig sich dann eine Position verschafft, aus der heraus man sagt, ich überlebe. So, also das, was eigentlich eine Person unbewusst anstrebt, ist, was ihr eigen ist, das ist einfach unsere wahre Identität, dass da kein Wunsch ist, dass irgendwas anders sein möge. Daher ja auch immer der Hinweis, es wäre gut, man könnte als persönliche Identität keinen Wunsch haben und sich hingeben und all das, worüber wir gerade hier eben gesprochen haben, dass das alles gehen sollte.
Aber das ist ja das Wesen dieser Person eigentlich.
Das ist das prinzipielle, die prinzipielle Wahrheit einer persönlichen Identität. Tatsächlich, dass das einfach schon gegeben ist. So, daher kann man es auch nicht machen. Man kann nicht Hingabe, die schon ist, machen. Man kann nicht Einmischung, die schon ist, nicht machen. Aber man kann als eine Idee eines Machens natürlich davon nicht Abstand nehmen. So, daher versucht man, das Nichtmachbare zu machen. Man versucht, sich hinzugeben, loszulassen, aufzugeben und alles Mögliche. Ja, und das muss dann häufig versucht werden, um dann irgendwann nach vielen erfolglosen Versuchen zu sehen, das ist es nicht. So geht es nicht. Gehört dazu, den schmerzhaften Erfahrungen, die man macht.
Ja, und dann, wenn man so viel angehäuft hat an diesen Erfahrungen oder in meinem Fall Tonträger oder Bücher oder was auch immer in Erinnerung, dann gerät man an jemanden wie dich, den ich versuche, zu einem Objekt aufzumachen.
Ah ja.
Der mich dann
das aber. Fürchterlich.
Der mich dann aber von der Sinnlosigkeit des Objektivierens.
Weil der Angst hat, dass er zu deinem Objekt wird.
Dann versucht. Ja. Also zu enttäuschen letztendlich.
Wäre die beste Lösung für dich. Weil du es dann vielleicht lassen könntest. Also für dich wäre ganz zentral, dass es für dich total sinnlos ist, etwas zu tun. Dann würdest du aufhören damit. Wenn du es durchschaut hast mit deinem Intellekt, dass es an allen Ecken und Enden nichts für dich zu finden gibt, was als Resultat am Ende dabei rauskommt, irgendwelche Objekte nutzen zu wollen, wäre es vorbei. Na, an dem Punkt, da würde ich dich gerne unterstützen, da hinzukommen.
Aber wenn ich an dem Punkt bin, brauche ich wahrscheinlich
aber
keine Unterstützung.
Dein System, das ist klar, darum geht es ja. Aber dein System strebt natürlich mit deinen Methoden an, das Maximum für dich rauszuholen. Aber im Hinblick auf die Ideen, die du hast, was du erwirtschaften möchtest.
Ja.
So ist es einfach. Nichts falsch dran.
Ja, und da ist einfach auch viel, ja, da ist einfach unter der Haut einfach noch viel viel Objektivieren, ganz Feines ist da noch vorhanden. Merke ich, also es nimmt irgendwie, sobald das eine weg ist und erkannt ist, nimmt es eine andere Form an und es ist das Gleiche. Und ganz schnell, echt kritisch.
Ja, das ist der mentale Moment. Ja, das ist die Art, wie dein System sich auf die mentale Ebene begeben musste, um dich zu retten. Mhm. Und da immer schon natürlich vor dem nächsten Satz, vor der nächsten Antwort, vor der nächsten Frage schon alles parat ist, was als nächstes kommen könnte. Oder dem sogar schon voraus zu sein. Mhm. Das ist einfach ein Rettungsring. Rettungssystem. Für dich ist wichtig, da einzutauchen, wo du siehst, das wird alles einfach weggeschwemmt und es ist alles gar nicht nötig. Es ist alles gut, so gut wie ich bin und nicht als toll, sondern es stimmt alles, da gibt es nichts zu verändern. Alles wie es ist, ist so wie es ist. keinerlei Dinge benennen. Das wäre der Ausstieg für dich. Also die Dinge, die auftauchen, in dir nicht zu benennen, also da auch gar nicht drauf einzusteigen.
Benennen heißt bewerten.
Es wird auch noch nicht mal einen Namen zu nennen, je nachdem, was es ist.
Weil mit dem Benennen dann der Wunsch...
Du objektivierst es dann, ja.
Objektivierst.
Und wenn du etwas benennst, Apfel. Denkst du jetzt an Käse?
Ja.
Mittagessen.
Ja.
Satzang. Ja, passt besser Nachtisch und Satzang.
Ja.
Das ist ein systematisches Abtrainieren. Zu sehen, das System will da drauf springen. Okay, ich weiß, was es jetzt will. Es ist in Not. Bin ich wirklich in Not? Es ist einfach nur eine Vorsichtsmaßnahme. Lassen wir es. Und nach alles so wie so ein Schneepflug, der durch die mentalen Sphären fährt, einfach zur Seite schieben. Und mit anderen Worten, wir können es auch kurz fassen, ein Wesen sein.
Das hört sich gut an. So, da bleibe ich.
Gut, verstanden.
Ich erinnere mich dran, wenn es nicht so ist.
Wir haben ein paar Tage noch.
Ja, ja. Das gefällt mir.
Naja. Ja, darum geht es ja. Darin liegt die Lösung für alle. Und es ist die Frage dessen, inwieweit man es sehen kann. Aber es gibt wirklich dafür ja nichts zu tun, um anwesend zu sein. Aber nicht anwesend zu sein, ist deine Hauptbeschäftigung. Das ist der Wahnsinn. Die ganze Energie geht da rein. Nicht anwesend zu sein. In der Idee zu versuchen, anwesend zu sein, also zu überleben und sich an Objekte zu binden, macht man genau das Gegenteil. Man ist nicht anwesend, weil man sich mit allen möglichen Objekten, die zur Täuschung gehören und wie man selber auch, versucht zu beschäftigen. Deswegen kommt man nicht drauf, weil das so verdreht ist. Man denkt ja, ich bin natürlich anwesend, wie schön aufregend das hier ist und so weiter. Aber tatsächlich sind es alles Mechanismen, die darauf aus sind, dir dabei zu helfen, dich davon zu machen. Nicht hier zu sein. Freiheit heißt hier sein. Total, total hier sein. Mehr nicht.
Und das, was wir als hier sein oder anwesend sein erleben, ist nicht das, was du mit anwesend sein
gemacht hast. Nein, es ist abwesend sein. Das ist in der Zeit sein. Das heißt also, dieser Ebene des Werdens und Vergehens zu existieren, wo kein Anhalten möglich ist. Und wirklich präsent zu sein, heißt eigentlich nicht in der horizontalen Achse, der Zeitachse unterwegs zu sein, sondern jenseits der Zeit. Immer ewig, die ganze Zeit präsent. Ganze Zeit präsent. Das ist nichts in der Zeit, das hat mit Zeit nichts zu tun. Hat auch nichts mit Dauer zu tun. Ewigkeit hat ja auch nichts mit Dauer zu tun. Wir glauben ja immer, ewig dauert ganz schön lang. Naja, Ewigkeit ist die absolute Zeitlosigkeit. Das ist, was ewig ist. Zeit ist nie ewig. Kann lang dauern, ja. Nicht lang genug. Zeit kann nicht lang genug dauern, weil wir suchen ja, obwohl wir ja unsterblich sind, suchen wir ja ständig die Unsterblichkeit in dem sterblichen Bereich. Wir wollen lange leben, solange es geht. Und wenn wir dann alt sind, merken wir, dass es keine leichte Sache ist.
Und du nimmst uns jetzt vom Blinde-Kuh-Spiel das Tuch weg, damit es aufhört, damit es verloren ist. Na, wäre doch schön.
Nein, es geht mehr darum zu sehen, dass es gar nicht da ist, dass das Tuch nur eingebildet ist und derjenige, der das vor Augen hat, ebenso. Und das ganze Spiel, was hier passiert vor seinen Augen oder mit Tuch vor den Augen oder ohne, im Grunde genommen auch eine Illusion ist. Eine Realität, die jeder für sich selbst aus sich heraus projiziert. Ohne es bewusst zu tun. Aber es gibt so viele Welten, wie es Erscheinungsformen gibt. Und das ist ganz schön viel. So, und das, die einzige Chance, sich darin zu finden, ist zu sehen, dass man sich darin nicht finden kann. Also, dass man in dem Spiel gar nicht vorhanden ist. Klingt verrückt? Ein Abend von Verrücktem für Verrückte. Klingt verrückt, aber du bist hier nicht anwesend. Aber Anwesenheit ist, das ist, was du bist. Aber du bist hier nicht anwesend. Beweis es.